Hallo Thomas.
Hallo, mein Freund.
Wir reden heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich über Filme.
Ja.
Filme, die quasi unsere Realität darstellen, also unsere gelebte Realität, die Realität unserer Jugend, die Zeit der 80er Jahre, vielleicht auch ein bisschen früher. Und ich würde mit dir heute gerne über das Bild der DDR im Film sprechen. Und ich glaube, es gibt keinen Film, der die DDR so wiedergibt und so authentisch widerspiegelt, wie ein fast schon dokumentarischer Film aus den 80er Jahren namens Top Secret. Top Secret
ist... Von den Zuckerbrüdern.
Von Abrams Zucker.
Ja.
Das ist ein Film, der 1985 rauskam mit Val Kilmer.
Ja. Ja.
Und ein Film, ich glaube, der Begriff Gag-Feuerwerk ist diesmal angebracht, glaube ich.
Also, ich habe diesen Film zweimal gesehen. Und zwar 1990,
ja,
als dann die Videotheken in der DDR aufmachten. Und da habe ich natürlich, ich musste mich ja kulturell irgendwie 50 Jahre Kultur nachholen. Ja. Musik, Film, Literatur, alles, was es so gibt. Und da bin ich da in die Videothek und habe mir natürlich den Paten ausgeliehen und ein paar Scorsese-Filme. Und natürlich auch, weil ich glaube irgendwie, ich hatte dann irgendwie die nackte Kanone gesehen, dachte mir, ach, die Zuckerbrüder, ist was Lustiges. Und meine Cousine aus Schiphorst, die sagte mir, ja, guck dir den mal an hier, Top Secret, ist über die DDR, über die Zone, ist was Lustiges. Und dachte mir, du guckst dir den mal an. Und ich habe mir den angeguckt und ich habe den nicht verstanden. Ja, aber diesen Film, wovon reden die denn? Was machen die denn da?
Was machen Val die denn Kilmer da? Als Rock'n'Roll-Star,
ja,
der in einem Austauschprogramm, glaube ich, ist kein Austauschprogramm, er wird so als Botschafter des Westens in die DDR gebracht und es wird wirklich kein Klischee ausgelassen. Am besten fand ich den sächselnden schwarzen Stasi. Kontrolleur, glaube ich, im Zug, oder? Also da sind so viele Gags, es ist alles so drüber und natürlich, man sieht natürlich auch selbst als Westdeutscher, das kann nicht, das ist nicht die DDR, das ist so, das war ja auch so, das war wie so eine, naja, quasi wie so eine Art Bananenrepublik, die da dargestellt worden ist.
Und ein bisschen Drittes Reich war auch noch dabei.
Sehr stark Drittes Reich durch die Uniform und so weiter. Und wir haben uns dann natürlich köstlich drüber amüsiert, ohne zu wissen, dass es ja halt gar nicht so ist. Aber alle haben auch gesexelt die ganze Zeit.
So, ja, ne? Natürlich.
Alle.
Hat das eigentlich Rainer Brandt?
Es klingt ein bisschen wie Rainer Brandt, verbrochen. Ich weiß nicht. Man müsste mal nachgucken, ja.
Ja, ja. Es ist jedenfalls, ich habe den Film nämlich jetzt vor ein paar Monaten mir nochmal angeguckt, weil Ela, die Frau, die bei mir zu Hause wohnt, und unser Sohn, der kannte den noch nicht, habe gesagt, und Ela sagt, ja, der Film ist so lustig, der ist so schön blöd, den gucken wir uns mal mit unserem Sohn an. Seit der Zeit spricht unser Sohn nicht mehr mit uns. Na, ich habe ihn mal angeguckt und ich habe mich wirklich königlich amüsiert, weil der Film so überdreht ist. Und was interessant ist, du hattest ja mir erzählt von Der zerrissene Vorhang, ein Film aus dem Jahre 66 von Alfred Hitchcock.
Ganz genau, ja, ja.
Und daraufhin habe ich mir den heute Morgen angeguckt. Ich bin ja Komiker im Ruhestand, ja, ich habe ja Zeit.
Wir haben Tagesfreizeit, und wir haben Tagesfreizeit.
Wir haben
schon
Tagesfreizeit.
Vor Corona hatten wir schon Tagesfreizeit.
Tagesfreizeit. So, ich habe mir den Film angeguckt und ich sag dir mal eins.
Ja.
Ich habe Top Secret jetzt verstanden.
Okay.
Denn ich glaube, Top Secret, und das ist so überdreht und so intellektuell, dass man das, glaube ich, nur im Rückblick verstehen kann.
Ja.
Ich glaube, dass Top Secret eine Parodie ist dieser kalten Kriegsfilme.
Ja.
Also dieser Filme, die in 50er, 60er Jahren über Ost und West, ich glaube noch nicht mal so sehr James Bond, sondern einfach wirklich so Spionagefilme, die zwischen Ost und West und auch diese Klischees, die da gezeigt worden sind. Und Der zerrissene Vorhang ist wirklich meines Wissens ein richtig, ja, also nicht wirklich, also ich liebe Hitchcock, aber ich glaube, das ist nicht sein bester Film.
Das ist es nicht, aber er ist natürlich dadurch bekannt geworden, wir reden von Paul Newman, wir reden von Günter Strack, ich glaube, wir reden auch von Hans-Jörg Felmy, kann das sein?
Hans-Jörg Felmy und nicht zu vergessen der großartige Wolfgang Kieling.
Wolfgang Kieling, der einen spektakulären Tod stirbt, was wir jetzt nicht spoilern wollen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Wolfgang Kieling natürlich auch großer Boulevardschauspieler, ganz fantastisch, ja, auch in Pension Schöller neulich noch gesehen, dank dir, ganz hervorragend. Und er war auch die Stimme von Bert aus der Sesamstraße.
Er war die Stimme von Bert, also eine ganz markante Stimme. Er spielt den Bösewicht Gromek.
Ja.
Schon der Name ist großartig. Sind sie wieder,
die Gromeks.
und was an diesem Film, also der zerrissene Vorhang, wenn man sich den heute anguckt, ich habe wirklich stellenweise durchgelacht, weil bei dem Film stimmt gar nichts.
Okay.
Also der Film, das Problem ist ganz einfach, das ist ja ein Universal Studio Produktion.
Und das spielt in Hollywood, der DDR, die Handlung spielt in der DDR.
Spielt in der DDR, spielt in Leipzig und spielt in Berlin, in Ost-Berlin. Und es stimmt einfach nichts, weil das Studio, also Hollywood hat sich permanent eingemischt. Es fing schon mal damit an mit den Hauptdarstellern, Paul Newman und Julie Andrews. Der Hitchcock mochte beide Darsteller nicht, aber Julie Andrews hatte gerade Mary Poppins gemacht. Ja. Und Paul Newman fand das Studio gut und Hitchcock kam mit Newman überhaupt nicht klar. So, und das merkst du ganz einfach. Ja. So. Und dann sagte natürlich Hitchcock, ich will den Film aber eben auch in Europa drehen, am liebsten in Deutschland und dass man einfach so, und da sagte Hollywood, nee, das heißt, die haben alles nachgebaut oder mit Rückpro gearbeitet, Rückprojektion.
Ja.
Und es stimmt einfach nichts, das heißt, die fahren einmal angeblich durch Ost-Berlin, aber sie fahren durch Steglitz zum Beispiel, also es ist sichtbar, ach, siehst du einfach, beziehungsweise durch Wilmersdorf, die fahren am Färbeliner Platz vorbei zum Beispiel, kommen dann aber plötzlich irgendwo anders raus. Und also sie machen so Schnitte, sind dann irgendwie unter den Linden, auf einmal sind sie dann aber in Leipzig und so. Also es stimmt, wenn man es weiß, fällt es einem auf, wenn man es nicht weiß, lacht man.
Das ist wie die Szene aus, ich glaube, es ist der dritte Bourne-Identity-Film mit Matt Damon, wo er dann, glaube ich, im Kudamm einsteigt und oder über die Gleise geht und in der Friedrichstraße rauskommt, irgendwie so. Es gibt irgendwie sowas. Aber das ist natürlich noch ganz anderen Sachen geschuldet. Aber wir reden ja wirklich von der Darstellung der Zeit und der Realität da halt, ne?
Ja, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Und beim zerrissenen Vorhang sind dann einfach auch so Sachen, sie sagen auch immer Staatssicherheitsdienst, ne? Es war Staatssicherheit, nicht Staatssicherheitsdienst. Ja. Aber gut, das sind jetzt vielleicht Kleinscheiß. Ja. Aber es ist dann zum Beispiel eine Sache, da hätte ich mich kaputt lachen können, weil das ist eigentlich wie aus Top Secret von den Zuckerbrüdern. Da flüchten die in einem Bus, der angefüllt ist, also mit lauter Agenten, und das ist also ein gefakter Bus sozusagen, der Linienbus, der kommt 10 Minuten später, der richtige Linienbus. Aber sie fahren also mit dem Linienbus, der gefaked ist, von Leipzig, von Berlin nach Leipzig, wollen sie also flüchten. So. Und sie werden einmal aufgehalten von ganz normalen Volkspolizisten und können durch eine List also weiterfahren, und 5 Minuten später werden sie aufgehalten von russischen Soldaten, die aber Diebe sind. Die kommen dann in den Bus rein und erleichtern die Leute, also wie Piraten sozusagen, kapern die den Bus und fordern dann irgendwie das Geld, aber sie können das auch irgendwie abwenden. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ein Quatsch und ein Blödsinn, als ob also russische Soldaten auf der Straße Busse geplündert hätten.
Das zu war DDR-Zeiten. Nicht so, das kannst du bestätigen, dass es nicht so war.
Es ist mir nicht bekannt und ich glaube, das ist also wirklich aus dem Reich der Fantasie. Aus dem Reich der Fantasie. Und ich finde eigentlich, dass Top Secret sehr gut diese Filme aus dem Kalten Krieg parodiert hat.
Also wäre es eigentlich ein geiles Double-Feature, der zerrissene Vorhang und Top Secret.
Ja, kann man machen. Also zuerst natürlich Hitchcock und danach den großen Spaß mit den Zuckerbrüdern und Val Kilmer. Nicht zu vergessen natürlich Omar Sharif,
der
in dem Film ja auch einen großen Auftritt hat.
Einen kurzen, aber sehr großen Auftritt hat, ja. Und natürlich Peter Cushing, die Szene,
Peter
die
ist halt Cushing.
Legendär.
Legendär mit der Stelle. Ich sage nur die Stelle, mehr möchte ich nicht verraten, in der Bücherei.
Ja. Ganz, ganz fantastisch.
Mehr sagen wir nicht dazu. Das ist großartig.
Das sind natürlich Kinder ihrer Zeit. Also aus den 60er Jahren stammt zerrissener Vorhang, aus den 80er Jahren ganz, ganz deutlich Top Secret. Aber gab es denn oder gibt es Filme, die DDR so darstellen, wie sie wirklich war, wie du sie empfunden hast?
Naja, es gibt natürlich so Filme, Im Rückblick, also so DEFA-Filme, wie zum Beispiel Spur der Steine.
Naja, da wollen wir jetzt nicht über Filme der DDR reden, sondern wir wollen, um mal dazwischen zu grätschen, sondern um Filme, die nach dem Fall der Mauer gedreht worden sind, wo man sagt, ja, so war es damals tatsächlich. Ich rede natürlich von dem einen Film, dem Oscar-gewinnenden Film, von Das Leben der Anderen. Den habe ich gesehen und habe dich danach angerufen und habe gefragt, sag mal, war das wirklich so oder war das anders? Weißt du noch, was du gesagt hast damals?
Ich weiß, was habe ich denn gesagt damals? Du hast gesagt,
es war schlimmer.
Ja, klar.
Es war also nicht.
Es war schlimmer.
Natürlich sind wir beide, dadurch, dass wir Filmfans sind und auch wissen, dass man Filme, die Geschichte von einem Film, es muss nicht immer genau so passiert sein. Man muss bestimmte Sachen anders erzählen im Film, einfach durch Filmsprache. Aber
ja,
so dieses Gefühl, was darüber kam, mhm, ja, und durch diese Figur, die Ulrich Mühe da gespielt hat,
ja,
dieses Zerrissene, das war, können wir jetzt nochmal drüber reden, das war wohl so, wie du mir das gesagt hast.
Das war schon so, was mir bei diesem Film, ich will nicht sagen übel aufgestoßen ist, aber was mir an dem Film nicht gefällt, ist, dass er so gefällig gemacht worden ist. Mhm. Also das heißt, die Produktion ist sehr sorgfältig, also muss man wirklich sagen. Mhm. Also es ist wirklich pingelig produziert und mit der Ausstattung und auch mit den Szenen und so. Das ist alles perfekt gemacht. Aber es ist eben doch, glaube ich, speziell auch für die Amerikaner, mit zum Auge für die Amerikaner, also das Melodram steht im Vordergrund, was ja nicht schlimm ist. Was mir an diesem Film eben, was heißt nicht gefällt, aber was ich eben nicht glaube und was also nicht glaubwürdig an dem Film ist, ist einfach vom Saulus zum Paulus, dass der Ulrich Mühe, der also wirklich ein beinharter, menschenverachtender Stasi-Mitarbeiter ist, am Ende butterweich wird, weil er sich in Martina Gedeck verliebt. Und das ist etwas, wahrscheinlich ist sowas auch mal passiert. Aber ich kann mir das wirklich, das geht über meine Vorstellungskraft.
Aber da muss ich sagen, das ist mir dann aber auch ein bisschen egal, weil es ja der Geschichte des Films und der Läuterung des Charakters. Also ich kann da natürlich sagen, okay, das kann so nicht passiert sein, vielleicht ist es so passiert, aber wenn mir das filmisch einfach so, wenn ich dann rausgehe und trotzdem nachdenklich bleibe, finde ich das auch völlig in Ordnung. Bist du denn bespitzelt worden in deiner Zeit als Schauspielstudent?
Ich bin wirklich mal richtig, also aktiv bespitzelt worden. Also mir ist mal zum Beispiel bei der NVA-Zeit, war mal für 3-4 Tage mein Adressbuch mal weg.
Okay.
Dann war es wieder da.
Okay.
Also sowas ganz Einfaches, Banales, was ja nicht schlimm ist. Ne?
Nö, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Gib mir mal dein Handy, ich kopiere mir mal gerade eben alle Kontakte raus.
Haben das einfach alles kopiert. Ne? Und ich glaube auch, dass ich sogar weiß, wer das damals war. Und dann gab es auch einen Student, es war kein Kommilitone, weil wir waren ja im Studentenwohnheim, da waren auch von der Grafikhochschule, da waren wir auch untergebracht. Und da gab es eben einen, wo alle gesagt haben, der ist sicher bei der Stasi. Und der suchte auf einmal meinen Kontakt.
Mhm.
Und war dann ab und zu bei mir. Und einmal saßen wir zusammen und er erzählte und machte und tat und bla. Und dann kamen wir auf irgendwelche Studenten zu sprechen. Und dann hatte er wirklich ganz gezielte Fragen. Dann sagte er so, kennst du den? Habe ich gesagt, nee. Weißt du, wie der heißt? Weißt du, wo der wohnt? Habe ich gesagt, nee. Und wer war da noch mit? Also wirklich ganz plump.
Ganz plump, ja.
Da habe ich gesagt, nee, ich weiß nicht, möchtest du jetzt nicht gehen? Na, ich wollte es nur wissen, weißt du, weil das mich so interessiert. Aber ich, nö. Und also ich weiß nicht, warum du solche Fragen stellst. Mhm. Also der war wirklich sehr, sehr gezielt. Und ich hatte ja nun, oder beziehungsweise ich habe ja auch Westverwandte, also die meine Mutter väterlicherseits, die lebte ja in Köln. Und mein Vater hatte auch Kontakt zu Westmusikern, also zu Peter Herbolzheimer und zu anderen Musikern aus dem Westen. Und er durfte ja auch in den Westen fahren, zu Jazzfestivals und so weiter. Also über meinen Vater gibt es auch eine Akte.
Ja.
Meine ist, vielleicht gab es über mich gar, also ich bin auf jeden Fall bespitzelt worden, ob es über mich eine Akte gab. Also es gibt keine offiziell. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das wahrscheinlich die auch verschwunden worden ist, weil meistens hängen ja dann auch mehrere dran. Es geht ja nicht immer nur um eine Person, sondern es hängt ja dann meistens noch der und der und der dran. Und meistens sind ja auch die inoffiziellen Mitarbeiter nicht nur auf einen angesetzt worden, sondern auf mehrere. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann meine Akte auch vernichtet worden ist.
Was war das für ein Gefühl, als dir klar war, du bist wahrscheinlich unter Beobachtung?
Ja, merkwürdig.
Aber du hast es als, das ist nun mal so bei uns und oder
ja,
wie war das?
Genau, so ist das eben und man musste eben auch ein bisschen aufpassen, was man sagt, was man in der Schule sagt, was man auf der Arbeit sagt, was man so, ne? Und was, als ich dann nach Berlin an die Schauspielschule kam, das war alles sehr viel liberaler und sehr viel offener. Die Dozenten, die sagten dann auch ganz offen, du, ich habe gestern das in der ARD lief, das und das und so. Mhm. Also die waren da sehr, sehr locker. Was ich sehr perfide und sehr unangenehm rückblickend fand und nach wie vor finde, ist, wenn es dann Freunde waren aus dem Bekanntenkreis. Ja, ja. Und es gibt eben auch diese Geschichte, dass wirklich ein enges Ehepaar, mit denen wir befreundet waren, also meine Eltern waren mit denen befreundet und mit seinem Sohn war ich dann auch mal trampen, total cooler Typ. Ja. Und er war eben inoffizieller Mitarbeiter und meine Eltern haben dann sofort den Kontakt zu ihm abgebrochen, was ich verstehen kann, was ich aber trotzdem wiederum schade finde, weil ich ihn eben sehr mochte. Ja. Er war auch kein Idiot. Ja. Und die Gründe, es ist ja sehr interessant, einfach auch mal rauszufinden, warum hast du das gemacht?
Ja, ja, genau.
Ja. Ja, es gibt ja unterschiedlichste Gründe. Es gab ja auch wirklich Leute, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal Gundermann nehmen. Ja. Ja, Gundermann hat wirklich geglaubt, er kann dadurch, durch seine Mithilfe, kann er wirklich was verändern. Was das gab es.
Ja, ja, genau.
Ja, er kann was verbessern. Es gab Leute, die standen unter Druck. Die haben es gemacht, die haben gesagt, ich will, dass mein Sohn studiert oder ich will einfach bestimmte Vorteile haben für mein Leben. Ich will meine Mutter im Westen besuchen, weil die gerade im, es wurde ja eben, die Bürger wurden ja eben auch erpresst. Gesagt, wenn du für uns arbeitest, dann können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass das und das und das passiert. Also es gab eben diese Welle an Enttarnungen, auch Ulrich Mühe zum Beispiel, der ja auch inoffizieller Mitarbeiter gewesen sein soll, genauso wiederum wie seine Frau, Jenny Gröllmann, die auch inoffizielle Mitarbeiterin gewesen sein soll. Wenn man sich das vorstellt, also beide bei der Stasi und vielleicht wussten es beide nicht, also wie krank und wie kaputt und dekadent und ich weiß nicht.
Und ich glaube, dass das kommt halt in dem Film für mich jetzt als jemand, der da überhaupt gar keine Berührung mit hatte, sehr gut rüber. Ja. Genau wie auch bei Gundermann, über den wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben, wo ich auch merkte, so ja, das wird halt diese innere, ich glaube, du kannst es nur mit so einer Art inneren Zerrissenheit auch transportieren und klar machen, dass es da wirklich auch um Personen geht und nicht alles ist ja schwarz und weiß, das ist uns ja auch klar. Und ich glaube, eben. Mit den Mitteln des Films finde ich das durchaus auch gerechtfertigt. Wie war das denn mit Goodbye Lenin?
Goodbye Lenin, das fand ich eigentlich sehr gut.
Ja.
Ich fand diese Grundidee sehr, sehr gut.
Ja, die Prämisse ist spitze. Ja.
Die Prämisse ist spitze. Ich hatte ein Problem, ich weiß nicht warum, ich muss den Film, glaube ich, nochmal sehen.
Ja.
Ich hatte ein Problem mit Daniel Brühl.
Okay.
Ich konnte ihm das nicht so richtig abnehmen und ich war auch so ein bisschen angepisst, warum das ein Wessi gespielt hat.
Okay, gut.
Hätte das nicht ein Ossi spielen können?
Ja.
Weißt du, das kam, es sind ganz viele Filme und Serien und so rausgefunden und die sind dann sehr oft mit Wessis besetzt worden, wo ich sage, ihr habt doch gar keine Ahnung, ihr wisst doch gar nicht, worum es geht. Weißt du? Und ich muss aber sagen, also mir ging irgendwie Daniel Brühl doch ein paar Jahre ganz schön auf die Tüte, wo ich sage, ich kann diesen komischen Typen da nicht ertragen. Aber ich habe ihn dann doch in ein paar Filmen gesehen, nicht zuletzt allein als Niki Lauda in Rush.
Ja, also hervorragend, ja.
Hervorragend, hervorragend. Und ich habe ihn dann noch in ein paar anderen Filmen gesehen, auch diese Serie da, die er da für Netflix gemacht hat.
Ja.
Das macht er gut, das ist ein toller Schauspieler.
Er war halt damals, glaube ich, sehr angesagt und ich glaube, war auch ein Grund, warum der Film auch so erfolgreich war, natürlich halt auch.
Ja. Was? Aber die Idee von Goodbye Lenin ist einfach großartig, weil
auch zum ersten Mal Florian Lucas da, ne?
Ja,
ganz
großartig.
Ganz fantastisch.
Fantastisch, weil es geht ja letztendlich darum, dass man dafür sorgen will, dass die Mutter, gespielt von Katrin Sass, die ja dann übrigens auch bei Weißensee brilliert hat, dass sie nicht tot umfällt.
Ja.
Ne? Wenn sie plötzlich sieht, dass plötzlich die DDR nicht mehr existiert. Genau. Und das war tatsächlich für viele, ich sage es mal ganz platt, überzeugte DDR-Bürger, war das für die ein ganz großes Problem, das zu akzeptieren und weiterzuleben.
Es geht ja bei Lenin wirklich auch um so eine Katharsis einfach, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch um so ein Trauma und das, diese Verarbeitung, dieses filmische Verarbeiten, dieses erzählerische, fand ich ganz toll. Wie fandst du denn jetzt, wo einen ganz anderen Film, wie fandst du denn Sonnenallee von Leander Hausmann?
Sonnenallee mochte ich sehr.
Das ist ja mehr so eine Art West Side Story. Ja, fast schon Musical-mäßig so, ne? So vom
Ansatz mit her. Mit einem Hauptdarsteller, von dem man damals nicht ahnen konnte, dass er wahrscheinlich einer der besten Schauspieler Deutschlands werden würde, nämlich Alexander Scheer.
Ja, Gundermann wieder, ne?
der also wirklich Weltklasse den Gundermann gespielt hat. Ja. Und mit einem blutjungen Robert Stadelober,
ja,
der damals, glaube ich, der sah aus wie 12, aber war wahrscheinlich schon 16, 17 oder was. Ja, ja. Also ich mochte das Buch sehr von Thomas Brossig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Ja. Wirklich ein sehr schönes Buch und sehr zu empfehlen. Und ich finde den Film auch sehr gelungen, weil er nicht versucht, ein gesamtes System zu erklären. Das ist ähnlich wie bei Ballon von Bully Herbig. Ja. Sondern er geht wirklich in ein Einzelschicksal. Und er versucht jetzt nicht irgendwie die große DDR und die große Tragik zu erklären, sondern er zeigt einfach das Einzelschicksal. Und dadurch ist der Film mir sehr nah. Und ich finde wirklich, Sonnenallee hat das sehr, sehr gut gezeigt, auf eine sehr verspielte, lockere, nicht so eine didaktische Art und Weise, weil eben, es geht ja auch um Westplatten.
Ja.
Und auch wie die Westplatte ihm letztendlich das Leben rettet. Aber ich will nicht so viel spoilern. Ja. Guckt euch den Film an, weil der wirklich toll ist. Und es ist wirklich so, diese Wertigkeit von Westmusik und Westplatten und Plattenring und diese ganzen Geschichten, das, ich will nicht sagen, das ist meine Jugend und meine Kindheit, aber das hat doch viel mit mir zu tun. Mhm. Und ich habe mich in dem Buch und auch in dem Film wiedergesehen.
Mhm. Oh, das ist ein großes Kompliment einfach für so einen Film. Weil zu der Zeit war Leander Hausmann noch Intendant in Bochum.
Ja.
Dazu kommen wir und hat so ein bisschen seine Intendanz so ein bisschen vernachlässigt, weil auf einmal es hieß, in dem dreht gerade einen Film und alle in Bochum, wie, der dreht einen Film, der muss hier Intendanz machen, der kann ja nicht einfach einen Film drehen. Aber da war er doch wirklich so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen und lief ja auch in Bochum auch in den Kneipen rum, war ja durchaus auch ein bunter Hund, aber er hat sich da wirklich, ich glaube, es war ein Herzensanliegen, diesen Film zu drehen auch, ne?
Ja, ja. Mir fällt noch ein kleiner Nachklapper ein zum Leben der anderen.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob dir sein Gesicht sofort gegenwärtig ist, und zwar Thomas Thieme.
Nee.
Thomas Thieme spielt im Leben, also in dem Film Das Leben der anderen, den Kulturminister.
Mhm.
Und der hat relativ, also ist so ein dicker Typ.
Ja,
und
der spricht eigentlich auch oft so leicht in
Babylon Berlin.
Ja, genau, richtig.
Bei Babylon Berlin.
Ja.
Und ich finde, also gut, der aktuelle James Bond ist ja schon abgedreht, aber ich finde, im nächsten James Bond sollte Thomas Thieme den Ostdeutschen, oder nicht den Ostdeutschen, gibt's ja nicht mehr, aber er sollte den deutschen Bösewicht spielen, weil ich finde, er ist wirklich ein würdiger Nachfahre von Gerd Fröbe.
Ich wollte gerade sagen, er könnte den Sohn von Goldfinger darstellen, ja, ja.
Absolut, ja, ja. Absolut. Also Thomas Thieme, ein fantastischer Schauspieler, den ich übrigens, im Gegensatz zu Ulrich Tukur, den ich auch sehr achte und sehr liebe, der spielte ja dann auch irgendwie so ein Stasi Oberst, und da dachte ich mir, ich glaube, Uli, du weißt nicht so richtig,
wovon. Nee, das habe ich auch gedacht.
Du spielst das sehr gut,
du fährst gerade deinen eigenen Film so ein bisschen.
Du machst gerade so die Tukor-Show,
ja.
Das ist großartig und toll, aber irgendwie, und Thomas Thieme spielt das so grandios, diesen Kulturminister, wo ich sage, also besser kann man sich machen. Also es war wirklich auf den Punkt. Das war für mich wirklich das Highlight des Films.
Es gibt natürlich die Verarbeitung der DDR oder des jetzigen Zustands West-Ost-Deutschland, worum es ja in diesem Podcast auch gehen soll, wird ja immer wieder thematisch, filmisch verarbeitet und erzählerisch. Du hast mir jetzt Deutscher empfohlen, die ich noch nicht gesehen habe, die Serie. Ja. Da müssen wir wann anders mal drüber reden.
Aber da reden wir nochmal.
Aber ich glaube, um die halbe Stunde jetzt voll zu kriegen, ist, glaube ich, eine Serie oder eine filmische Verarbeitung, auf die wir uns einigen können, dass es wirklich zu den absoluten Meisterwerken gehört, ist Weißensee.
Ja.
Da muss ich auch da wieder Florian Lukas, auch da wieder ganz viele Dings. Und das war eine Serie, die, glaube ich, 4 Staffeln oder 5 Staffeln jetzt hatte.
Es gibt 4 Staffeln.
4 Staffeln. Ja. Und das ist wirklich so, das ist so ein Epos, glaube ich, oder?
Es ist ein Epos, aber auch da habe ich wieder was zu mäkeln.
Okay, gut. Bitte?
Also erstmal.
Shoot.
Ja, bitte, bitte, wenn du mäkeln möchtest.
Scheiß dich nicht ein. Das geht sich aus. Da bitte der Mäkel, da bist du da am Patschen. Bitte, was hast du zu sagen?
Also das Erste, was mir an dieser Serie wirklich nicht gefallen hat, ist, dass das Ensemble meiner Meinung nach nicht homogen ist.
Okay.
Wir haben fantastische Schauspieler, wir haben Jörg Hartmann, wir haben Uwe Kokisch. Also das ist diese Ostfamilie, die Kupferfamilie, ne? Und Florian Lukas. Mhm. Ne? Das sind die beiden Söhne, Florian Lukas und Jörg Hartmann.
Hanna
und
Herzsprung,
Anna Loos.
Gibt's da noch, ne?
Ja, ja, ja. Und die andere Familie, die Hausmanns, das ist dann Hanna Herzsprung,
genau.
Die eben die Tochter von Katrin Sass ist.
Ja.
Und Anna los, ich mag sie, sie ist toll und sie ist sympathisch und so. Aber weißt du, also wenn die neben Jörg Hartmann steht, da sieht die einfach keine Sonne. Und okay. Wenn ich daran denke, wie viele großartige Schauspieler wir in Deutschland haben, wir haben sehr viele tolle Schauspieler, charismatische Schauspieler. Also warum nehmt ihr Anna los?
Naja, das ist jetzt eine Entscheidung des Castingbüros. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Ne? Aber wie fandst du denn jetzt die Serie? Jetzt mal abgesehen davon,
dass du mit ein paar Schauspielern... Der zweite Mäkelpunkt ist folgender, dass wieder mal die deutschen Redakteure einknicken aus Angst vor ich weiß nicht was. Denn schon allein die Tatsache, dass es pro Staffel nur 6 Folgen sind, daraus kann man eigentlich schon ermessen, ich will nicht sagen, das kann nichts werden, das ist Quatsch, es ist ja gut geworden, aber es wird einfach so unfassbar viel verhandelt in diesen 6 Folgen, in diesen jeweiligen 6 Folgen. Das hat zur Folge, dass sie manchmal wichtige Dinge einfach nur bereden. Das heißt, das Schöne an der Serie ist doch, und dafür lieben wir doch Breaking Bad oder auch Game of Thrones, dass es eben auch mal eine Folge gibt, wo nicht so richtig viel passiert, aber trotzdem wichtige Dialoge und wichtige Figuren eingeführt werden. Das heißt, die deutschen Redakteure, ich weiß nicht, ob es die Annette Hess, also die Drehbuchautorin, ob die das so abgesenkt hat, aber ich glaube, es waren wieder mal die deutschen Redakteure, die wieder Angst hatten vor Kritik oder was weiß ich auch immer. Es gibt ganz viele Momente in dieser Serie, wo ich sage, warum habt ihr euch nicht die Zeit genommen? Dann wären es eben 10 Folgen geworden oder 12 Folgen. Ist doch piep egal. Also die Serie ist eigentlich sehr genau, aber dann ist sie wiederum etwas schluderig, weil sie sich nicht die Zeit nehmen zu sagen, wir erzählen jetzt die Geschichte jetzt wirklich mal millimetergenau, weil dafür ist eine Serie da. Und das finde ich dann wiederum schade, dass dann diese Hannah-Herzsprung-Geschichte, also diese große Liebe zwischen Florian Lukas und Hannah-Herzsprung, dass sie dann irgendwie so, ich will nicht sagen, wegplätschert, aber wo ich dann sage, ja, dann zeigt doch einfach mal das Drama, dann zeigt es, dann traut es euch doch mal. Und das ist eben, um jetzt noch mal eine andere Serie kurz anzusprechen, das trauen sie sich zum Beispiel bei Dark. Bei Dark ziehen sie es gnadenlos durch. Und das ist eben das Schöne an Dark, auch wenn es einem nicht gefällt. Aber dann ist es eben so.
Ja, und deswegen bin ich bei Dark zum Beispiel gestern eingeschlafen, bei der 5. Folge. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, das zu kommentieren, was sie machen. Jetzt geht er dahin, jetzt steht, ach, wer ist das denn? Wer ist denn diese Person? Jetzt macht er die Tür auf. Wer ist das denn jetzt? Ach, guten Tag, hallo, Sie kennen mich. Ich bin der mit der Hasenscharte. Ja, hier, guck mal da. Und dann, ich sehe, dass die Serie gut gemeint ist und auch gut gemacht ist. Nur die 3. Staffel langweilt mich zu Tode. Und ich bin froh, wenn ich sie fertig gesehen habe.
Deswegen muss ich dich
da jetzt ein bisschen korrigieren, weil ich finde, man muss sich entscheiden, wenn man eine Serie macht. Und wir Deutschen haben es halt noch nicht ganz so raus. Wir haben schon sehr gute Serien gedreht. Wir sind auch gut, was diese Advents-Vierteiler zum Beispiel auch, das war ja auch eine Tradition. Hier mit Patrick Bach, hier diese hier Silas und so weiter. Das war auch immer eigentlich klasse erzählt und es hat immer nur eine Sache erzählt. Deswegen wäre ich bei Weißensee jetzt auch nicht ganz so streng, was das angeht.
Nicht streng, sondern einfach, ich meine es deswegen, weil es ist eigentlich super.
Ja, und mich ärgert das, dass es eigentlich super ist und dass es eigentlich noch besser hätte sein müssen.
Ja, sie haben so viel verschenkt, weißt du? Okay. Und ich sehe großartige Schauspieler. Hans-Jürgen Hürrich zum Beispiel, das ist der Vorgesetzte von Uwe Kokisch, also dem Vater, dem Oberst Kupfer.
Ja.
So. Hans-Jürgen Hürrich, also sowohl Kokisch als auch Hürrich waren beide früher am Maxim-Gorki-Theater. Zwei fantastische Schauspieler. Mhm. Und Jörg Hartmann von der Schaubühne ist Weltklasse, zum Niederknien gut. So, und dann machen sie manchmal so Sprünge in der Geschichte, wo ich sage, warum macht ihr das?
Aber Thomas, Theaterschauspieler sind nicht immer gute Fernsehschauspieler.
Da hast du recht.
Das siehst du jetzt leider bei Dark auch. Ne? Also die nuscheln sich teilweise einen zusammen. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Regie. Für mich herausstehend bei Dark ist für mich Oliver Masucci. Darüber reden wir auch bei Streter Bender Streberg jetzt im Podcast, den wir neulich aufgenommen haben. Das ist, glaube ich, also ich hoffe nicht, dass er irgendwann mal einen Bond-Bösewicht spielen wird, weil er ist einfach, dafür ist er zu gut. Er ist für mich jetzt schon ein Weltstar. Die Stimme, er hat Auris gesprochen von Sebastian Fitzek, ganz fantastisch. Das ist für mich wirklich, er hat ja auch Hitler gespielt in Ich bin wieder da.
Er ist wieder da,
und er spielt demnächst, ich weiß nicht, ob du das weißt, er spielt demnächst Rainer Werner Fassbender. Oh. In der Fassbinder. Fassbinder oder Fassbänder? Fassbinder, glaube ich.
Fassbinder.
Fassbinder. Fassbänder ist der Michael Fassbender, der.
Michael Fassbender, der auch toll ist.
Der auch toll ist, ja, genau. Und der dir auch ein bisschen ähnlich sieht. Oder du ihm.
Absolut. Absolut. Was trinkst du?
Ja, hallo. Ja.
Nein, aber ganz kurz nochmal von mir ein Statement. Weißensee ist super. Guckt's euch an. Ja. Guckt's euch an wegen Uwe Kokisch und Hans-Jürgen Hörig und ganz besonders wegen Jörg Hartmann. Also in der vierten Staffel, handelt ja davon, dass also die Mauer gefallen ist und der ehemalige, bissige, aggressive Stasi-Funktionär oder Offizier Jörg Hartmann. Wie kommt er damit klar? Und Jörg Hartmann in dieser vierten Staffel spielt, ist einfach sensationell.
Jörg Hartmann, der ja den Dortmunder Kommissar auch gespielt hat mit den Depressionen.
Stimmt.
Das ist auch ganz fantastisch. Und da kommt Ost und West doch auch mal wieder zusammen. Und auf diesem Ton, liebe Hörer von Blühende Landschaft.
Du willst mich schon wieder abbügeln und willst Schluss machen.
Wir sind bei einer halben Stunde, mein Lieber. Lass mich doch. Ich habe einen so genialen Schluss gehabt jetzt. Den musst du wieder
reingehen. Okay. Ja, mach wieder zurück.
Und auf diesem Ton enden wir unseren Ost-West-Dialog. Blühende Landschaften, schaut euch Top Secret an, schaut euch Der zerrissene Vorhang an und Sonnenallee und vielleicht sogar nochmal das Leben der anderen. Thomas guckt sich nochmal...
Auch Weißensee.
Weißensee auf jeden Fall. Thomas guckt sich nochmal Goodbye Lenin an. Das war ein relativ kurzer Überblick über Filme über die DDR. Und beim nächsten Mal reden wir über die Filme über das Ruhrgebiet.
Na, das wird
aber ein Ding. Das war mal ein Teaser, oder?
Ja. Kann ich noch einen großen Staatsmann zum Schluss zitieren?
Natürlich.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Sie hörten Blühende Landschaften, den Ost-West-Dialog mit Thomas Nicolai und
Hennes Bender.
Bis bald.